Ja, Macht hat viele Gesichter. Über einige habe ich gesprochen, es gibt noch mehr. Gewalt nicht richtet sich auf den lebendigen Körper, Schädigung auf Sachen, Lebensmittel im weitesten Sinne. Diskriminierung richtet sich auf soziale Teilhabe. Dann bin ich zur Drohung übergegangen, habe über die Risiken der Drohung gesprochen. Drohungen werden eben effektiv, wenn der Bedrohte seine Wahl einschränkt und Interessen ausbildet, die für ihn nicht zur Disposition stehen. Und die Verkopplung von Drohung und Interesse, da werden sozusagen Machtbeziehungen dauerhaft. Es entstehen Machtzustände, und zwar drei Stück, kann man auch so sagen. Monopolförmige Macht, disziplinförmige Macht, versicherungsförmige Macht. Drei dauerhafte Machtformen, über die ich jetzt noch sprechen möchte, in dem zweiten Teil der Stunde heute. Diese Machtformen entstehen zu verschiedenen Zeiten. Sie funktionieren nach sehr verschiedenen Regeln und in heutigen Gesellschaften vermischen sie sich zu einem, wie soll man sagen, schwer durchschaubaren Machtbrei. Wer in puncto Machtverhältnisse in modernen Gesellschaften etwas bewegen will, der gleicht, wie soll man sagen, ein Schwimmer, der entweder in einem See von Pflaumenmus oder Klebestoff gefallen ist, je nachdem. Das Gefühl der Ohnmacht breitet sich auf. Ohnmacht gehört natürlich auch zum sozialen Medium Macht, Gefühle der Ohnmacht. Also die drei dauerhaften Machtformen. Zunächst die monopolförmige Macht. Was ist das? Das ist das, was man in einem strengen, engen Sinne als Herrschaft bezeichnet, wo das Wort Herr drin steckt, der Herr. Herr und Knecht, Herren und Knechte, Herrschaft. Herrschaft, was ist das? Das ist zunächst natürlich die Grundherrschaft, das ist der König, gar keine Frage. Vielleicht war dieser König vorher sowas wie ein Familienoberhaupt, Patriarch einer angesehenen Familie. Vielleicht war es vorher auch so eine Art Schiedsrichter, Schlichter für Konflikte in der Stammesgemeinschaft. Vielleicht war der König vorher auch ein erfolgreicher Anführer im Kampf gegen den Nachbarstamm. Oder vielleicht war er ein bisschen von allem, so ein bisschen Gesetzgeber, Vaters Gesetz, ein bisschen Richter, ein bisschen Oberkrieger. Souveräne Herrschaft, die Monopolform, sie ist gekennzeichnet durch ein bestimmtes Moment, nämlich durch das Recht über Leben und Tod zu entscheiden. Recht über Leben und Tod zu entscheiden, Monopole, Gewaltmonopol, Rechtsmonopol, Gesetzesmonopol. Einer der Staatsphilosophen der frühen Neuzeit, Thomas Hobbes, H-O-B-B-E-S geschrieben, der Ihnen noch häufiger begegnen wird, der erzählt uns diese Geschichte von sich grausam bekämpfenden Menschen, jeder auf seinen eigenen Vorteil bedacht, die überhaupt erst dann damit aufhören, wenn Gesetz, Recht und Gewalt bei einem, nämlich bei dem Fürsten, monopolisiert sind. Monopole, die sind nicht selbstverständlich. Warum hat er das Monopol? Daher strebt jede souveräne Herrschaft nach Legitimation. Das gehört da zusammen. Legitimation. Also zum Beispiel König von Gottes Gnaden. Legitimation ist immer ein ganz beliebter Tummelplatz für politikwissenschaftliche Debatten. Die legitimierte Macht kommt also von oben, jedenfalls der Legitimation nach. Aber seit einigen Jahrhunderten ist der Glaube an göttlich legitimierte Herrschaft nicht mehr so ganz plausibel. Der Philosoph Hegel meinte einmal, der Mensch hat sich auf seinen Kopf gestellt, das heißt auf seinen Verstand. Und entsprechend ist auch die Legitimationsfrage umgestellt. Alle staatliche Gewalt geht vom Volke aus. Jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland ist das so, steht auch im Grundgesetz. Alle Gewalt geht vom Volke aus und das ist die Legitimität. Die Monopolform, um darauf hinzuweisen, die Monopolform ist geblieben, Aber sie ist jetzt anders legitimiert. Nicht mehr König von Gottes Gnaden, sondern Volkssouveränität. Aber das fällt alles unter die monopolförmige Macht. Und ich erspare mir jetzt Ihnen eine Wiederholung all der hochinteressanten Sozialkundestunden über Monarchie, Parlamentarismus, Demokratie, die Sie in der Schule genossen haben. Wobei ich davon ausgehe, dass Ihre Lehrer, Lehrerinnen Ihnen das alles schön richtig erklärt haben. Die zentrierte Herrschaft des Königs ist im modernen Staat eben verallgemeinert. Die Bundeskanzlerin Merkel ist nicht von Gottes Gnaden, sondern von unseren Gnaden. Und alle Monopole, das Gesetzgebungsmonopol, das Sanktionsmonopol, also die Rechtsprechung, das Gewaltmonopol, sind auch von unseren Gnaden. Das heißt, wir legitimieren diese Monopolform. Da gibt es natürlich unheimlich viel kluge Literatur. Wenn Sie mal in der Literaturliste der Grundzüge nachgucken, unter der Rubrik Römisch 2.2, sage ich einfach mal die Namen Weber, Locke, Schmidt, Arendt, da finden Sie eigentlich die Klassiker dieser ganzen Diskussion um die Legitimation der monopolförmigen Macht. Diese Transformation von zentrierter Königsherrschaft zur modernen Demokratie, das ist ein komplizierter Prozess, den ich gar nicht darstellen will. Ich will nur einen kleinen Hinweis geben. Im Mainstream der Debatten in der Soziologie und natürlich auch in der wissenschaftlichen Politik hat sich aus verständlichen Gründen natürlich vorrangig die Debatte immer auf die Frage der Legitimität der Machtmonopole konzentriert. Man könnte vielleicht auch sagen, man hat sich in gewisser Weise von dieser Legitimitätsproblematik blenden lassen, in dem Sinne, dass man überlegt hat, wenn die Frage der Legitimität geklärt ist, dann ist ja eigentlich der Rest kein Problem mehr. Aus dem Blick gerät bei dieser legitimitätsfixierten Betrachtungsweise, dass wir seit dem 17. Jahrhundert der Neuzeit es mit einem monopolistisch orientierten Machtdiskurs und Machtpraktiken zu tun haben, die, ja, wovon sprechen die? Die sprechen von einer Staatsraison. Es gibt eine Staatsraison. Eine Staatsraison, die eigentlich ganz unberührt von allen Legitimationsfragen, vom Absolutismus bis zur Demokratie, sich durchhält. Und Staatsraison, wie soll man das charakterisieren? Staatsraison meint so etwas wie der Staat an und für sich, die Monopolform, die muss irgendwie weiterentwickelt werden, gestärkt werden. Ganz unabhängig von Fragen der Legitimität oder wer jetzt an der Regierung ist oder ob gerecht gewählt ist oder falsch oder wie immer, die Monopolform selber. Ne? Das ist ein sehr, wie soll man sagen, verführerischer Diskurs, gleich welchem Legitimationstypus, von Gottes Gnaden, Volkssouveränität oder was. Stärkung der monopolförmigen Macht ist sozusagen eine Art, hat eine Art Eigenwert, um den dann wie immer legitimierten Wünschen eine Kraft zu verleihen. Also muss nicht auch der Demokrat sich einen starken Staat wünschen, damit er die Ziele der Mehrheiten, die er durch Überzeugungsarbeiten gewonnen hat, verallgemeinern kann? Nicht ein starker Staat, das ist für viele von Nutzen. Also stellen Sie sich vor, grüne Mehrheiten in den Parlamenten, was könnten die jetzt alles für eine ökologische Politik zum Klimawandel machen? Oder Frauenparteien, die sind auf Staatsräson angewiesen, einen starken Staat, wenn sie gewonnene legitime Mehrheiten für Frauenförderprogramme etc. nutzen wollen. Die Wünsche und die Werte und die Legitimationen, sie sind variabel, sie kommen und gehen, aber der Staat an und für sich, diese Monopolform der Macht, der dient ja potenziell allen. Der ist ja eigentlich für alle irgendwie von Nutzen. Das ist so grob skizziert, dieser Diskurs der Staatsräson. Ja, meine Damen und Herren, wir Soziologen, Soziologinnen mit unseren hochkritischen, vernünftigen und ja ganz legitimen Ideen, wir wollen ja auch, dass sie allgemein realisiert werden. Und allgemein realisieren von Ideen heißt eben auch eine monopolförmige Macht werden. Also dieser Diskurs der Staatsräson ist voller Tücken. Dieses war der erste Streich und der zweite folgt sogleich. Monopol, Disziplinform der Macht. Das ist mein nächster Punkt. Könige kommen von weit her. Die Disziplinform der Macht ist jüngeren Datums. Die Disziplinform entsteht, was ich im 16., 17. Jahrhundert in Europa in der Blütezeit absoluter Souveränität. Disziplin ist auch keine Erfindung des Souveräns. Im Gegenteil, Herrscher und Könige neigen bisweilen zu beachtlichen Disziplinlosigkeiten. Disziplin entsteht auch nicht im Volke. Im Gegenteil, le peuple, die Menge, neigt auch zu beachtlichen Disziplinlosigkeiten. Wo kommt Disziplin her? Sie kommt nicht aus einer Quelle, sondern sie kommt aus vielen Quellen. Also zum Beispiel aus den Klöstern. 6 Uhr aufstehen zum Gebet, 7.30 Uhr antreten zum mageren Frühstück, 7 Uhr gemeinsamer Singsang, lobe den Herrn, 7.15 Uhr geregelte Gartenarbeit, 12 Uhr Angelus singen und so weiter und so weiter. Die Disziplin kommt aber auch aus der Kaserne. Also Montgomery, Milita Gallica 1617, ich zitiere, der Rekrut hat den Kopf gerade und hoch zu halten, sich aufrecht zu halten, ohne den Rücken zu krümmen, den Bauch und die Brust vorspringen zu lassen und den Rücken einzuziehen. Damit sie sich daran gewöhnen, wird man ihnen diese Haltung beibringen, indem man sie so an eine Mauer stellt, dass die Fersen, die Waden und die Schultern und die Taille sie berühren und das Gleiche in die Hand rücken, wobei die Arme am Körper anliegend nach außen gedreht sind. Man wird sie ebenfalls lehren, die Augen niemals zu Boden zu senken, sondern ihr Gegenüber verwegen ins Auge zu fassen, unbeweglich zu bleiben und auf Befehl zu warten, ohne den Kopf, die Hände oder die Füße zu rühren und schließlich mit festem Schritt zu marschieren, das Knie und die Kniekehle gestrafft, die Fußspitze gesenkt und nach außen gekehrt. Die Disziplin kommt aber nicht nur vom Militär, sie kommt auch aus den Manufakturen, aus den frühen Fabriken. In der Kutschenmanufaktur hat jeder seinen Platz und jeder an seinem Platz seine Tätigkeit. Überflüssiges Rumlaufen kommt nicht in Frage. Es gibt spezielle Fütterer und Bringerer, die den Transport der Materialien besorgen. Ertönt die Pausenglocke, erheben sich alle gemeinsam von ihren Plätzen. Ist die Pause zu Ende, gehen alle wieder an ihre Arbeitsplätze. Die Disziplin kommt aber auch aus den Schulen. Also, ich zitiere, um gut zu schreiben, ist es notwendig, dass man in einer bequemen und in der dazu passenden Lage sich befinde. Man muss den Körper gerade halten, ein wenig nach der linken Seite geneigt, nur ein wenig vorgebeugt, und zwar so, dass, wenn man den Ellenbogen auf den Tisch setzen würde, das Kinn sich auf die Faust stützen könnte, vorausgesetzt, dass die Beschaffenheit des Auges dies gestattet. Das linke Bein muss unter dem Tische um etwas weiter vorgestreckt werden als das rechte. Die Leichtigkeit im Schreiben, sowohl als die Gesundheit der Kinder, macht es notwendig, dass sie sich mit der Magengegend nicht an den Tisch anlehnen. Der rechte Arm muss vom Körper etwa 3 Fingerbreiten entfernt sein und vom Tische beiläufig 5 Fingerbreiten entstehen und so weiter und so weiter. De la salle conduite des écoles chrétiennes. Also Disziplin, wo kommt sie her? Sie kommt aus vielen, vielen verschiedenen Quellen. Sie kommt nicht von Gottes Gnaden, sie kommt nicht aus der Volkssouveränität. Es geht überhaupt gar nicht um zentrische Monopole, das Recht über Leben und Tod zu entscheiden, sondern, ja, worum geht es eigentlich? Es geht um Winzigkeiten, um Details, um lächerliche Details. Die Souveränität ist groß, die Disziplin ist kleinlich, pingelig, ist kleinlich. Disziplin, das merken Sie, ist eine ganz andere Machtform. Hier wird nicht mit einer generalisierten Sanktion gearbeitet, sondern mit etwas anderem, mit kalkulierten Verteilungen, Anordnungen im Raum, winzigen Korrekturen der Körperhaltung. Und die Disziplin hat überhaupt nichts Prunkhaftes. Sie macht sich bemerkbar in ganz bescheidenen Vorschlägen. Und die Erfinder der Disziplin sind zumeist auch unbekannte Leute. Denn wer kennt schon den Herrn Ehlers, der irgendwann in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sich Gedanken macht über Tisch und Stühle in der Schule und sich darüber beschwert, die, ich zitiere, ganz ohne Absicht und Verstand gemachte Einrichtung der Bänke und Sitze in den Schulzimmern. Gemeiniglich findet man darin ein paar lange Tische mit Bänken zu beiden Seiten und des Lehrers Lehrstuhl davor, sodass er nie die ganze anwesende Jugend unter einen Blick fassen kann. Indem man nach der rechten Seite sieht, so werden diejenigen, welche auf der linken Seite sind, nicht bemerkt. Wendet er das Auge zur linken Seite hin, so sieht er diejenigen nicht, die zur rechten sitzen. Und es ist höchst wichtig, dass Lehrende und Lernende sich gegenseitig beständig im Auge haben. Ja, und dann kommen Klagen. Diese ganze Anordnung in der Schule ist irgendwie nicht gut. Er schreibt, ferner treffen die Füße allen halben zusammen. Und es entsteht daher vieles, was nicht zu den guten Sitten stimmt und die Aufmerksamkeit hindert. Und wenn auch der Lehrer das beste Gesicht und sein Auge allenthalben hat, so kann er es doch nicht bemerken und findet von dieser Seite viel Mühe und Verdrießlichkeit. Und dieser Herr Ehlers entwickelt das nun alles sehr langatmig. Und dann hat er aber einen anderen Autor, nämlich den Herrn Trapp. Der Herr Trapp, den kennen Sie auch nicht. Der Herr Trapp von Trapp hat nämlich 1780 das Ideal der Schulbank entworfen. Basis übrigens auch dieser Vorlesung. Wir wissen jetzt, warum sie auch in solcher Anordnung hier situiert sind. Er hat sich natürlich auf römische Vorbilder bezogen, das ist auch alles klar. Aber im 18. Jahrhundert war Sitz und Tisch selbst noch ein Anlass zu Disziplinlosigkeit. Also da heißt es, wenn die Jugend nicht alles beisammen hat, in Ordnung hat, was sie zum Unterricht braucht, Lesebücher, Schreibzeug, Zeichenbücher, alle Schreibzeichen, Rechenmaterialien, so verliert sie. Teils dabei, weil sie nun den Unterricht nicht gehörig nutzen kann, teils macht das Suchen, Leihen, Wegnehmen, das Streiten, Schreien, Schimpfen, Schlagen, das darüber entsteht, die unangenehmsten Störungen im Unterricht. Und dann klagt er, dass diese Macht, den Willen gegen Widerstreben durchsetzen, so sagt er es nicht, dass er das nicht schafft irgendwie. Und dann hat er die geniale Idee, das Ideal der Schulbank zu vervollkommnen. Da sagt er, ich zitiere, ich wollte daher in jeder Loge ein längliches Kästchen an der Seite befestigen, in welchen Federn, Federmesser, Schleifstein, Bleistift und Tintenfass liegen könnten. Unter diesem Kästchen oder auch gegenüber an der anderen Seite wollte ich eine Ledertasche machen, in welche die Schreib- und andere Bücher und Papiere gesteckt werden können. Nun kann niemand etwas von seinen Sachen verlieren, weil er am Schluss jeder Stunde vor den Augen des Lehrers alles in diese Behältnisse schaffen muss. Zitat Ende. Ja, das reicht für die Disziplin. Für die Disziplin vor Macht, nicht? An jedem Platz dieses längliche Kästchen und an jedem eine Ledertasche. Nicht die Ledertasche, das können Sie ja selbst feststellen, ist heute mobil. Sie hat sich vom Ideal der Schulbank gelöst. Das längliche Kästchen finden Sie manchmal noch. Ich glaube, Sie haben Sie auch noch diese kleine Delle da oben drin, wo Sie Ihren Kuli ablegen können. Ist der nicht mehr drin? Ist auch schon weg. Sie sind so diszipliniert geworden, dass das nicht mehr vor ist. Wenn Sie in den älteren Hörsälen sind, dann haben Sie noch diese kleine Delle am Pult, wo Sie absolut diszipliniert, vollautomatisch Ihren Stift ablegen können. Nicht wahr? Das ist sehr praktisch, der rollt nicht runter und so weiter. Ne? Und das ist genau eigentlich das Kennzeichen dieser Machtform, der disziplinförmigen Macht. Was ist sie? Sie ist praktisch, sie ist produktiv, sie ist funktional, sie ist komfortabel. Disziplinierte Menschen haben, wenn sie dann selber aktiv werden, immer einen Machtvorsprung vor undisziplinierten Menschen. Das wussten auch schon die alten Weisheitslehrer der Antike, nicht? Erfolgreiche Selbstkontrolle, Selbstdisziplin ist die Basis für die Kontrolle anderer. Also, dieses war der zweite Streich, disziplinförmige Macht, und der dritte folgt zugleich, nämlich die Versicherungsform der Macht. Das ist nun eine späte Machtform, die eigentlich erst so richtig in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich aus sehr verstreuten Quellen formiert. Ja, Versicherung weiß nicht, ob Ihnen noch dieser Werbespruch einfällt, der mir von früher immer noch im Ohr ist, nicht hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich Allianz versichert. Also ich will jetzt keine Werbung für diese Firma machen, aber der Spruch trifft ja irgendwo. Ich war hoffentlich versichert. Darum geht es und die Sache ist auch komplizierter, als sie auf den ersten Blick aussieht. Zunächst ein Beispiel aus diesem Wunderland der Versicherung. Viele von Ihnen wohnen ja jetzt nicht mehr bei den Eltern. Die müssen sehen, wie sie mit ihrer Wäsche klarkommen. Sie waschen dann ihre Wäsche in der neu angeschafften Waschmaschine eventuell, gehen einkaufen, kommen zurück und im Hausflur regnet das schon. Im ersten auch, im zweiten auch, im dritten, wo sie oben in der spärlichen Wohnung wohnen. Da sind, nun weiß der Himmel, wie nun irgendwie 60 Liter Wasserspül- und Schleudergang nicht in den Abfluss geraten. Als moderner Mensch melden Sie den Schaden gleich bei Ihrer Haftpflichtversicherung, hoffentlich versichert. Und welch ein Wunder, nach ein paar Wochen ist alles renoviert, auf Kosten der Versicherung. Sie hatten den Schock, den Ärger, die Mitbewohner, aber das alles hat Sie nun nicht ins Unglück gestürzt. Wunderland der Versicherung. Nun, die Tatsache, dass Menschen in Schwierigkeiten kommen, oder wie man gesagt hat, dass Menschen in Not geraten, das ist ein bekanntes Phänomen, eine alte Tatsache. Irgendwas nicht. Ein Fels löst sich, zerquetscht das Bein. Das Haus brennt ab. Und wenn sowas passierte, dann war man, wie man so sagt, arm dran. Und in allen traditionalen Gesellschaften gibt es Normen für ja, die Hilfe in der Not. Die Hilfe in der Not. Es gibt Normen der Fürsorge, Fürsorge für in Not geratene, heißt das. Im Mittelalter gibt es sogar besonders verdienstlich, ist es sogar besonders verdienstlich, den Armen Almosen zukommen zu lassen. Es gibt Pluspunkte dann im Bereich der guten Taten, die die Bösen wieder wettmachen. Also die Fürsorge. Das ist eine Quelle der Versicherung, die Fürsorge. Das heißt, Fürsorge zunächst die Gemeinschaft, das heißt die Familie zunächst mal natürlich. Dann der Clan ist zur Hilfe verpflichtet, dann später hat die Kommune, hat die Stadt ihre Armenhäuser für die Armen eingerichtet. Im 19. Jahrhundert geht die Armenfürsorge dann von der Gemeinde auf den Staat über. Konflikt fällt ja auch bis heute. Wer soll das organisieren? Wer soll das machen? Es sind dann immer weniger freiwillige Gaben der Bürgerschaft, der Reichen für die Armen, sondern immer mehr allgemeine Steuermittel, die aufgebracht werden. Für in Not geratene Menschen gibt es dann ein staatlich organisiertes Fürsorgewesen und das gibt es ja auch noch heute. Aber von diesem Strang der Fürsorge führt nun kein direkter Weg zur modernen Welt der Versicherung. Denn Versicherungen haben nicht nur arme Leute, sondern auch Reiche. Die Fürsorge richtet sich auf den in Not geratenen und will recht oder schlecht helfen, dass er mit der Ausnahmesituation fertig wird. Die Fürsorge erkennt eben die Not als eine Ausnahme an. Die Not ist eine Ausnahme. Versicherung funktioniert heute ganz anders. Ne? Sie geht von der Not nicht als Ausnahme aus, sondern als etwas wie eine allgemeine Wahrscheinlichkeit. Sie müssen eine Kraftzeugunfallversicherung abschließen, obwohl Sie überhaupt keinen Unfall gemacht haben. Das ist keine Ausnahme, das ist nicht bezogen auf die Ausnahme, sondern das Versicherungsprinzip lautet finanzielle Vorleistung für eine im Versicherungsfall zu zahlende Entschädigung. Ja, menschliche Vorhaben können ganz allgemein betrachtet Schiffbruch erleiden. Schiffbruch, eine wichtige Formulierung. Jeder Seefahrer weiß darum. Und wenn man nach den Vorläufern des Versicherungswesens sucht, so findet man bereits in der Antike bei den seefahrenden Phöniziern, Griechen, Römern auf etwas, was man die Seeversicherung nennt. Eine zweite Quelle des modernen Versicherungswesens. Phoenus Nauticum, die Seeversicherung. Sie kommt aus dem Mittelmeerraum und breitet sich über das Mittelalter hinweg bis zur frühen Neuzeit zu einem blühenden Geschäft, nämlich die Assekurateure, die Versicherer. Die Assekurateure, sehr oft selbst Reeder oder Großkaufleute und Bankiers, die boten ein Geschäft an. Geld gegen, ja, gegen was für eine Ware eigentlich? Sollte man sagen, Geld gegen die Ware Schadensersatz. Wenn Sie mal nachdenken, ist das ein ganz eigenartiger Tauschvorgang. Nicht? Normalerweise schließt man ja Geschäfte ab, um einen Gewinn zu erzielen. Und beide Seiten rechnen ja auf einen Gewinn. Und im Versicherungsgeschäft macht der Versicherer natürlich auch Gewinne. Warum macht er eigentlich Gewinne? Ware gegen Schadenersatz. Der Versicherer verfügt über ein besseres Wissen. Er verfügt über Wahrscheinlichkeitsannahmen von Schadensfällen oder er glaubt darüber zu verfügen. Übrigens eine sehr interessante Wissenschaft, Versicherungswissenschaft. Ganz tolle Sachen kann man da machen. Der Versicherte selbst denkt nur an seinen Fall und hat vielleicht auch nur eine ganz unbestimmte Vorstellung von der Gefahr. Aber, meine Damen und Herren, dieses sehr eigenartige Geschäft basiert auf einer Regel, nämlich der Regel, dass der Versicherte nicht zu seinem Nutzen den Zufall bewirkt, gegen den er sich versichert hat. Thema vieler Kriminalromane. Dass seine Handlungen eben im Rahmen wahrscheinlicher menschlicher Verhaltensweisen bleiben. Und wahrscheinlich ist sein Wunsch, dass das Schiff samt Ladung und Mannschaft sicher den Zielhafen erreicht. Ja, Schiffe und Schiffbruch, das sind ja sehr alte Symbole, auch für die Gesellschaft. Sie wissen, wir sitzen alle in einem Boot, nicht wahr? Wer sich weiter informieren will, dem kann ich nur dieses wunderhübsche Buch von Hans Blumenberg, einem der großen Theorieerzähler, eigentlich nicht so sehr Philosoph, sondern mehr ein Philosophieerzähler, wunderbarer Stilist, empfehlen. Das heißt Schiffbruch mit Zuschauer. Das ist ein philosophisches Buch zur Theorie der Versicherung. Nicht alle sitzen in einem Boot. Wer kann eigentlich am Untergang des Ganzen Interesse haben? Niemand kann daran Interesse haben, es sei denn, man imaginiert sich einen festen Standpunkt außerhalb des Bootes. Also zum Beispiel sitzen ja die Marsmenschen nicht im Raumschiff Erde. Nicht? Schiffbruch mit Zuschauer ist auch eine tückische Überschrift, wenn Sie sich mal überlegen, wo steht denn da der Zuschauer? Ja, also wir haben Fürsorge, wir haben Seeversicherung und wir haben noch eine dritte Quelle, beziehungsweise es kommt noch eine vierte dazu, wir haben eine dritte Quelle, die auch in das moderne Versicherungswesen eingegangen ist, in die versicherungsförmige Macht, nämlich die sogenannte Gegenseitigkeitsversicherung. Also nicht Fürsorge für die Armen, auch nicht das Ganze auf hoher See, sondern jeweils spezielle Fälle. Also Haus und Vieh, damit fängt das an. Haus gegen Brand und Vieh gegen Krankheit versichern. Das kommt aus dem bäuerlichen Bereich und organisiert sich im frühen Mittelalter in der Form von Gilden. Man schließt sich zu Gilden zusammen und man schwört sich, Conjuratio, man schwört sich, zu helfen, wenn ein Haus abbrennt oder das Vieh verendet. Und man macht eine gemeinsame Kasse, und zwar nicht zum Zwecke des Versicherungsgeschäfts, sondern auf einer genossenschaftlichen Basis. Genossenschaften kommen daher. Also Fürsorge, Seeversicherung, Gegenseitigkeitsversicherung und schließlich die vierte Form, die wir dazu nehmen müssen, die Versorgung. Die Versorgung entspringt besonderen Verpflichtungsverhältnissen. Wer seinem Herrn treu gedient hat, kann erwarten, im Fall der Not versorgt zu werden. Der Herr sorgt für die Seinen. Die alten Soldaten bekommen ein Stück Land, die invaliden Beamten eine Frühpension, also im Bereich der Beamteten. Lehrer in Baden-Württemberg haben wir 50% Frühpension. Einer der früheren Kanzler dieser Universität als die Studienzeiten noch sehr lang waren, nicht so kurz wie Ihre Mini-Zeiten jetzt im Bachelor, da hat mal ein Kanzler geschätzt, nimmt man die Steigerungsrate der Frühpensionen und die Steigerungsrate der Verlängerung der Ausbildungsgänge, so könnte man rasch den Zeitpunkt erleben, wo bundesdeutsche Pädagogen vom zweiten Staatsexamen direkt in die Frühpension gehen. Das war natürlich eine böse Rechnung. Versorgung der Staatsdiener, Polizisten, Krieger, Lehrer und natürlich Professoren. Meine Damen und Herren, ich am Ende dieses Wintersemesters komme in den Genuss der Versorgung. Diese Versorgung funktioniert wie eine Versicherung, Vorleistung gegen Garantie der Gegenleistung. Ja, der Mensch arbeitet und erntet Früchte, das heißt, er wird belohnt. Bei der Beamtenversorgung ist das Gegenteil der Fall. Der Beamte bekommt am ersten des Monats sein Geld und arbeitet anschließend. Der normale Arbeiter arbeitet erst einen Monat und bekommt dann sein Geld. Interessante Variation. Ja, Fürsorge, Seeversicherung, Gegenseitigkeitsversicherung, Versorgung. Aus diesen vier Formen, die aus ganz verschiedenen sozialen Situationen ja hervorgegangen sind, und Sie merken, ähnlich wie beim Geld arbeiten wir immer mit differenten Situationen und betrachten die Generalisierung des sozialen Mediums in der Moderne. Aus diesen vier Formen hat sich seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein eigenartiger, homogener Machttypus entwickelt. Die alte Fürsorge ist dabei voll vom Versicherungsdenken aufgesogen worden. Mit der gesetzlichen Sozialversicherung werden die freien Versicherungsformen zu gesetzlichen Zwangsmaßnahmen. Von daher gehört es in die Machtformen hinein. Der Staat verpflichtet den Einzelnen qua Gesetz, sich selbst gegen Krankheit, Unfall, Invalidität und Alter zu versichern durch Beiträge. Zwangsversicherung. Sie werden, wenn Sie versicherungspflichtig sind, zu Ihrem Besten werden Sie natürlich dazu gezwungen, Beiträge zu zahlen. Und der Staat übernimmt eine finanzielle Ausfallgarantie für Fälle, in denen das Beitragsaufkommen zur Erfüllung der Leistungen im Versicherungsfall nicht ausreicht. Und das ist ja eine aktuelle Debatte, die wir haben über unser ganzes Gesundheitssystem, über Sozialleistungen etc. Da sind wir ja absolut in der Gegenwart. Das Charakteristische der modernen Versicherung ist, dass hier von der Voraussetzung ausgegangen wird, Sie und ich, wir seien eigentlich prinzipiell in der Lage, uns selbstständig zu erhalten. Wir sind auch prinzipiell in der Lage, unser Leben zu gestalten, aber wir müssen uns trotzdem versichern. Was ist das? In der Versicherung wird eben die Ausnahme zu einer Regelerwartung. Die Ausnahme wird zu einer Regelerwartung und damit ist auch eine ganz wichtige Verschiebung verbunden, denn das, was man die Ausnahme nennt oder was man den Notfall nennt, das verliert in der Machtform der Versicherung seine politische Substanz. Denn Not, meine Damen und Herren, Not war immer auch ein politischer Grund. Man kann das kurz zusammenfassen. Aus Gründen der Not in der monopolistischen Machtform war es immer der Grund zur Revolution. In der Machtform der Disziplin war Not immer ein Grund zur Verbesserung und Steigerung der Lebensaktivität. Aus dem Mangel heraus sollten die nützlichen Kräfte vermehrt werden. In der Versicherung, das ist nun der Schlussfall, ist, wie soll man sagen, der Notfall ist eigentlich zu sich selber gekommen. Es geht jetzt ineinandergreifend um die Verwandlung individueller Not in einen Schadensfall. Es geht um die Verwandlung der Gesellschaft in ein großes Schiff, dessen Besatzung sich bei sich selbst gegen Schiffbruch versichert, wenn Sie mir folgen können. Und es geht um die Verschmelzung von gegenseitiger Hilfe und staatlicher Versorgung im Prinzip des staatlichen Schadensersatzes. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat der deutsche Staat seine Bürger für die Schäden entschädigt, die er selbst angerichtet hat. Also nochmal, nach dem Zweiten Weltkrieg hat der deutsche Staat seine Bürger für die Schäden entschädigt, die er selber angerichtet hat. Die Kriegsopferregelung nach dem Ersten Weltkrieg, die kannte noch das sogenannte Kausalprinzip der Versicherung. Kausalprinzip, das heißt, es musste festgestellt werden, woher rührte denn überhaupt die Schädigung. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich das sogenannte Finalprinzip durchgesetzt. Das heißt, entschädigt wird bei Schäden unabhängig von der Ursache. Bei Schäden wird entschädigt unabhängig von der Ursache. Eine qualitative Steigerung dieser Machtform der Versicherung. In dieser Machtform der Versicherung ist jeder Mensch, Sie und ich, ein Risiko. Ein mehr oder weniger wahrscheinlicher Schadensfall sind wir. Und diese Definition unserer Existenz bindet uns an diese Systeme der Versicherung. Ja, meine Damen und Herren, ich komme langsam zum Schluss. Damit dauerhafte Machtformen entstehen, so hatte Max Weber gesagt, muss ein bestimmtes Minimum an Gehorchen wollen dabei sein. Das heißt ein Interesse. Und wir können ja mal fragen bei den Machtformen, die wir haben, Monopol, Disziplin, Versicherung, was das eigentlich für ein Interesse ist, das uns an diese Machtzustände bindet. Die Monopolform der Macht, die setzt prinzipiell ein Legitimitätsinteresse voraus. Sobald wir dieses Legitimitätsinteresse sehr hoch ziehen, binden wir uns an die Monopolformen der Macht. Da könnte man viel zu sagen, viel drüber nachdenken. Die Disziplinform der Macht, sie setzt prinzipiell ein ganz anderes Interesse voraus, nämlich ein Interesse an der Vermehrung und Steigerung von Lebenskräften. Wo wir dieses Interesse pflegen, da binden wir uns an die disziplinförmige Macht. Und die Versicherungsform der Macht, was setzt sie für ein Interesse bei uns voraus? Sie setzt das Interesse voraus, dass wir entschädigt werden. Wir wollen entschädigt werden. Dann binden wir uns an diese Machtform. Ja, meine Damen und Herren, Sie merken, soziales Medium Macht ist etwas hintergründig, etwas seltsam, eigenartig, schwer zu fassen, ganz anders als das Geld. Ich denke, wir machen Schluss für heute. Ich wurde gefragt, und nächste Woche lese ich noch Montag und Dienstag. Und was haben wir? Wir haben Geld und Macht. Und ich denke, Weihnachten ist eigentlich angemessen, dass wir vorher mit dem sozialen Medium Sympathie weitermachen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.